habe ich drauf. Willkommen im Beta-Haus, willkommen zu Jugendtakt in Hamburg. Ja, es geht los. Lotte.
Ja.
Der Klicker funktioniert nicht.
Hast du ihn eingeschaltet?
Ja.
Hast du ihn ein- und wieder ausgeschaltet?
Ja, er hat auch schon funktioniert, aber jetzt funktioniert er nicht mehr. Wir machen es einfach manuell.
Manuell, genau.
So, moin in Hamburg. Er geht wieder. So, wir sind bei Jugendtakt. Wir wollen hier mit Code die Welt verbessern. Und was genau das bedeutet, das erzählen wir uns jetzt alles im Folgenden.
Ja. Genau, also für die, die es vielleicht noch nicht kennen, die nicht am Hackathon teilgenommen haben, sondern nur die Ergebnisse sehen wollen, möchten wir nochmal kurz erklären, was Jugendhackt jetzt eigentlich ist und was wir hier veranstalten. Jugendhackt ist ein innovatives Veranstaltungsformat, das darauf setzt, dass die TeilnehmerInnen selber machen und von unseren reizenden MentorInnen nur unterstützt werden, darin die Welt ein bisschen besser zu hacken. Und die Idee ist nicht, dass wir jetzt irgendwie die krassesten Hacker ausbilden und Hackerinnen, sondern dass sich die Teilnehmenden austauschen und voneinander lernen und auch lernen, dass es unterschiedliche Skillsets gibt und das wertschätzen zu lernen. Genau, uns ist es super wichtig, dass das auch passiert mit einem gewissen gesellschaftlichen Anspruch. Das heißt, dass sich die Teilnehmenden mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen beschäftigen, in ihrer Beschäftigung mit Technik und dass sie dabei mit offenen Daten arbeiten. Genau.
Was sind offene Daten?
Offene Daten sind Daten, die man nicht unerlaubt von Servern mitgenommen hat, sondern die zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel durch Transparenzportale oder APIs oder was man halt so was so andere so bereitstellen möchten.
Genau, in Hamburg gibt es nämlich das Transparenzgesetz, korrigiert mich, wenn das falsch ist, auf jeden Fall gibt es von der Stadt Hamburg jede Menge Daten, auf die man zugreifen kann. Eigentlich alles, was die Stadt so macht, muss sich offenlegen und das kann man sich angucken und man kann damit eben auch bestimmte Sachen basteln oder das, überhaupt, man kann sich informieren und man kann damit eben auch was veranstalten.
So. Genau, und weil das so ein tolles Konzept ist, hat das in Berlin angefangen und hat sich dann von da aus seinen Weg in die Welt gebahnt. Wir sind ja hier offensichtlich nicht in Berlin. Das heißt, das findet auch in Hamburg statt, in Köln, in Ulm, in Frankfurt am Main, in Halle, jetzt auch international in der Schweiz, in Österreich, Südkorea, China, Taiwan und der Mongolei.
Genau. Genau. China und Taiwan und Mongolei finden dieses Jahr statt, Südkorea war letztes Jahr erstmalig und vielleicht ist der ein oder andere Teilnehmer dabei, der sich hier auch für beworben hat und dann auch tatsächlich mitfahren kann. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, also verfolgt das. Tolle Sache.
Genau, jetzt haben wir ganz viel erzählt, aber das ist ja immer ein bisschen schwierig, sich das dann vorzustellen, vor allem, weil die Eltern ja nicht hoch ins Hackcenter dürfen. Deshalb hat der NDR uns letztes Jahr besucht und einen ganz tollen Beitrag gedreht, der so ein bisschen die Stimmung einfängt und schön zusammenfasst, was wir hier eigentlich letztes Wochenende gemacht haben. Den möchten wir gerne zeigen und dann sollte alles vielleicht etwas klarer sein.
Programmierbegeisterte Jugendliche aus ganz Norddeutschland sind an diesem Wochenende in der Sternschanze zusammengekommen. Bei Jugendhackt entwickeln sie Computerprogramme, die dabei helfen sollen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Bis morgen Mittag haben die Nachwuchsprogrammierer Zeit, ihre Ideen umzusetzen. Um an Jugendhackt teilnehmen zu können, müssen sie zumindest Grundkenntnisse im Programmieren haben. Egal ob Internetseiten, Handy-Apps oder computergesteuerte Geräte, alles ist möglich. Was sie am Ende entwickeln, ist alleine ihnen überlassen. Die Veranstaltung möchte den Hacker-Begriff von seinem Negativ-Image befreien. Die Jugendlichen arbeiten ausschließlich mit Datensätzen, die offen zugänglich sind. Sie sind zwischen 12 und 18 Jahre alt.
Das hatten wir schon, du hast falsch umgeklickt. Genau. So, jetzt habt ihr den Eindruck vom letzten Jahr gewonnen und auch so ein bisschen davon, was wie so ein Lötkolben aussieht. Aber was haben wir denn jetzt dieses Jahr eigentlich nochmal gemacht? Also dieses Jahr stand Jugendhackt unter dem Motto echt oder falsch. Das wurde auch in einigen Projekten aufgegriffen. Das geht nicht nur um Fake News, sondern auch darum, wie die Grenze zwischen echt und falsch eigentlich verläuft. Und ist alles, was man nicht anfassen kann, unbedingt falsch? Und ist alles, was man anfassen kann, echt? Dazu hatten wir noch eine Hackerinnen-Diskussion, nee, ein Hacker-Ethik-Talk, der uns erklärt hat, wie man eigentlich mit Daten und Code und dem, was man so an programmierbarer Digi kann, eigentlich, wie man damit verantwortungsvoll umgeht.
Genau, also was macht man, wenn man irgendeine Sicherheitslücke entdeckt? Nutzt man das gleich aus oder...
Vielleicht halt auch nicht.
Vielleicht halt auch nicht, ne? Also es gibt halt auch eine gewisse Verantwortung, die damit einhergeht, mit diesen Fähigkeiten, die die Jugendlichen hier haben. Und das so ein bisschen zur Diskussion zu stellen, das machen wir jedes Jahr. Und es ist immer wieder toll, wie viel Gedanken sich die Jugendlichen auch tatsächlich machen. Also es ist nicht so, dass sie sagen, habe ich noch nie von gehört. Die machen sich wirklich Gedanken darüber und ja, es ist schön zu erleben.
Also ich habe hier zum ersten Mal von der Idee Datenschutz als Umweltschutz gehört. Fand ich sehr interessant. Genau, um nach diesem generellen Input, dass man keinen Unsinn bauen soll, gab es dann noch so ein paar Talks dazu, wie man zum Beispiel eigentlich Visual Thinking betreibt, das heißt, wie benutzt man Post-its und Addings, um seine Idee zu Papier zu bringen und weiterzutreiben, was es eigentlich gibt und wie findet man eine super Idee. Dann haben wir losgelegt und gebrainstormt und ganz viele Ideen visualisiert und ganz viel gebastelt und natürlich gehackt. Das heißt, es wurden sehr viele Ideen in Software gegossen und falls irgendwer im Stream oder der Anwesenden hier eine Idee sieht und sagt, geil, das will ich auch. Der Code ist immer öffentlich, ihr findet den auf Hackdash und auf GitHub, das heißt, merkt euch am besten den Projektnamen und schaut dann mal auf GitHub nach. Und wenn ihr Lust habt, entwickelt es weiter, stellt einen Pull-Request, weil dafür ist offener Code auch da.
Genau, hier wird also nicht ein fertiges Produkt unbedingt gemacht, das soll man vielleicht sagen. Also es ist ein sehr kurzer Zeitraum, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier an ihren Ideen feilen und irgendwie in die Umsetzung gehen. Es ist eigentlich völlig normal, dass die Sachen nicht wirklich fertig werden. Und das ist auch gut so, weil das zeigt, dass es auch ein bisschen komplexer gedacht ist. Manchmal sind die Lösungen, oder die zu beschreiben, ist sehr leicht, aber die Lösung oder zum Endergebnis zu kommen, ist dann doch immer ein längerer Weg. Und letzten Endes, am Ende, wenn wir alle hier auseinandergehen, sind die Jugendlichen ja immer noch miteinander vernetzt und können weiterarbeiten. Das hat diese digitale Welt eben auch mit sich, dass man nicht immer am gleichen Ort sein muss, um an solchen Projekten weiterzufeilen. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Genau. Es gehört dazu, dass Dinge schiefgehen, dass man Fehler macht, dass man vielleicht sogar das ganze Wochenende nur Fehler ausmerzt nach Fehlern und Fehlern und Fehlern. Selbst das ist ein tolles Ergebnis, weil man am Ende sagen kann, ich habe Probleme gelöst.
Und ich weiß nächstes Mal, wie ich das Problem schneller löse. Und dann sitze ich nämlich alleine und es ist viel frustrierender, so ein Problem alleine zu lösen, als wenn man es schon mal vorher zusammen auf dem Hackathon gelöst hat und dann sagt, ah, richtig. Da hat mir Hanna doch erklärt, das und dann geht das viel besser. So, genau. Das ist dann aber auch so ziemlich alles zum Konzept. Als nächstes möchten wir Danke sagen.
Genau. Wir wollen Danke sagen, weil das alles, was hier passiert, natürlich nicht von Luft und Liebe bezahlt wird. Also wir machen das natürlich schon ehrenamtlich, aber trinken kostet Geld, schlafen kostet Geld oder übernachten in einem Hostel zum Beispiel. Die Hardware kostet Geld, alles Mögliche kostet Geld. Und da haben wir viele Freunde, Unterstützer, Initiativen, die uns da freundlich zur Seite stehen. Das Beta-Haus eben genauso wie die Körber-Stiftung, Joachim-Herz-Stiftung, das Jugendinformationszentrum, E-Sailors, Code-Centrics. Und jetzt habe ich sie, glaube ich, alle genannt, bis auf diejenigen, die zwar helfen, aber nicht genannt werden wollen. Die gibt es nämlich auch. Und die machen das einfach auch nur der Sache wegen, wollen aber gerne unerkannt bleiben. Das ist ja manchmal so.
Aus Datenschutzgründen auch vollkommen okay.
Das ist ja manchmal so, ganz genau.
Moment. Wir haben auch noch die nicht hier stehen, aber uns trotzdem wahnsinnig tatkräftig unterstützen, weil sie Dinge sehr gut können, die wir nicht so gut können und die uns für umsonst oder einen sehr, sehr kleinen Preis zur Verfügung stellen. Da sind unter anderem, da haben wir Sandra, die fantastischen Fotos von diesem Jahr gemacht hat.
Sandra, da. Ihr werdet diese...
Genau, also falls ihr unser Hashtag verfolgt,
Also wir haben schon das ganze Wochenende diese Bilder immer wieder zugeschickt bekommen. Wir haben getwittert, vielleicht hat der eine oder andere euch schon was davon gesehen. Und die stellen wir auch irgendwann online zur Verfügung auf Flickr oder... Ja, Flickr.
Sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit. und an das VOG-Team, also das Video Operations Center, das uns auch fantastisch tatkräftig unterstützt und gerade ins weite Internet hinausbläst. Hallo Internet.
Hallo Internet, genau, wir sind im Stream. An der Stelle wollen wir auch einmal nochmal nach Berlin grüßen, weil da ist nämlich Jugendhakt Berlin auf der Maker Faire und die gucken das von da auch und drücken uns die Daumen oder drücken euch die Daumen. Und
bin genau. Ganz gespannt, was da alles so herumkommt. Hallo Maker Faire.
Tja, wir sind eigentlich immer noch nicht zu Ende mit Danksagungen. Denn das alles ist gar nicht möglich ohne die großartige Unterstützung von den ganzen Mentorinnen, die hier überall verstreut herumstehen. Bitte hebt mal eure Hand und guckt euch mal um, alle die... Genau, die haben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier das ganze Wochenende irgendwie zur Seite gestanden, ihnen irgendwie geholfen bei Problemen, aber letzten Endes hier das auch selbst lösen lassen.
Ja.
Genau.
Danke. Und
vielen Dank dafür.
So.
Den Livestream haben wir schon erwähnt. Wer ihn noch nicht geteilt hat bei Freunden, Omas, Opas, wem auch immer, der kann das jetzt nochmal tun. Das ist relativ leicht, ins Handy einzutippen und irgendwie in die Welt rauszuschicken. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Den Twitter-Account haben wir gar nicht erwähnt, aber den findet ihr schon raus. Und Hashtags findet ihr dort auch. Also bitte twittert fleißig und...
Genau, an der Stelle nochmal eine Bitte an die Leute, die vom Livestream aus zuschauen, falls ihr ein Projekt seht, wo ihr sagt, boah, das finde ich toll, das möchte ich gerne auch haben, die Idee hatte ich noch nie, ich würde gerne mit euch in Kontakt treten, kommt doch bitte bei unserem Hackathon vorbei, schreibt das gerne auf Twitter, es ist total schön zu sehen, dass Leute zuschauen und eine positive Resonanz auf die Projekte haben.
So, jetzt haben wir aber auch wirklich lang genug geredet und wir fangen jetzt an mit der ersten Gruppe. Welche ist das?
Das ist Datenparty.
Ja, Datenparty. Sekunde, da müssen wir noch eine Sache zu sagen. Datenparty ist schon mal das erste gute Beispiel dazu, dafür, dass die Jugendlichen nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch wirklich in größeren Dimensionen denken. Also es gibt einige Projekte, unter anderem Datenparty, die so groß sind, dass sie sich in eigentlich drei Gruppen aufgeteilt haben. Das heißt, wir haben jetzt quasi drei Präsentationen, die aber alle zusammengehören. Und ja, mit dem Teil 1 beginnen wir jetzt. Willkommen auf der Bühne.
Okay, wir sind Datenparty und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass Internetportale und wie zum Beispiel Facebook oder Twitter Fake News frei zu machen. Und dieses Thema ist sehr, sehr komplex und deshalb haben wir uns in drei Gruppen, wie eben auch schon genannt, aufgeteilt. Das ist einmal die Webseite und auch noch eine App. Und wir haben das so gemacht, dass wir von den Internetseiten holen wir uns Artikel und Bilder und Überschriften und schmeißen die dann erstmal alle auf eine Webseite, von wo sich dann andere das runterziehen können. Und euch erklärt jetzt, wie das funktioniert, Colin.
Genau, wir sind das Backend-Team. Wir sind dafür zuständig, dass die Daten bereitstehen. Dafür haben wir eben so ein nettes kleines Programm geschrieben, das uns eben direkt von den Seiten von Spiegel, FAZ, Welt und Zeit und neuerdings auch The Guardian, also ganz international, uns die alle bereitstellt. Und das funktioniert so, dass die eine direkte HTTP-Anfrage an diese Seiten schicken und dann durch den Quellcode der Seite auslesen, was wir brauchen. Also Text, Kategorien, Links und Überschriften. Und das wird dann alles in eine JSON-Datei gewürfelt. Also JSON ist ein bestimmtes Format für Textdarstellung, damit sich dann eben die ganzen Endprodukte wie die Website und die App sich das runterziehen und auch richtig darstellen können. Ja, und dann haben wir jetzt neuerdings auch eine API, also richtig offiziell, hauptsächlich mit Java, dass eben, wir haben eine Java-Klasse hier und die ist nicht sehr lang, weil es tatsächlich nicht so komplex ist, Aber da können sich dann eben andere Leute diese Klasse runterladen und dann verwenden, um eben direkt auf diese JSON-Datei zugreifen zu können und die dann auch für ihre Projekte zu verwenden, sollten sie diese brauchen. Das war's auch von meiner Seite.
Ach so, wir gingen eigentlich davon aus, dass ihr das einfach untereinander macht, so staffelstabsmäßig, aber das können wir natürlich auch tun. Dann kommt nämlich jetzt der zweite Teil von Datenparty, die Webseite, die die bereitgestellten Daten verwendet.
Ja, also wir sind der zweite Teil von Datenparty, wie gesagt, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Ich will einfach kurz damit anfangen zu sagen, was wir abseits von technischen Problemen hatten. Und zwar ist das schon fast philosophische Probleme. Und zwar, wie sagt man, dass Nachrichten wahr sind? Weil wir wollen ja quasi Fake News aussortieren. Wir wollen wieder Ordnung in das Chaos bringen, was es bei News gibt. Und genau, und jetzt ist halt die Frage, wie sagt man, dass etwas wahr ist, weil es wissenschaftlich belegbar ist, weil die meisten Menschen denken, das ist wahr. Kann man alles wissenschaftlich belegen? Und wie lässt man einen Computer sowas entscheiden? Das sind ja auch öfters jetzt diese hier Problemfragen bei künstlichen Intelligenzen oder Machine Learning oder sowas, dass es schwierig ist, wirklich zu sagen, was wahr ist und dass man halt diese Absolute einer Maschine übergeben muss. Ja, das waren im Grunde die nicht technischen Probleme, aber dennoch Probleme. Und jetzt wird das über die Website erzählt.
Ja, ist jetzt ein bisschen schade. Wir haben... Nein. Okay, wir hätten eigentlich eine Präsentation. Die filmen wir da gerade ab. Genau. Machen wir weiter. Noch ein Wetter? Genau, also das ist so, wie wir uns die Website vorstellen wollen. Wir haben halt auf der Startseite die verschiedenen News, die mit Farben hinterlegt werden, damit man direkt erkennen kann, ja, was ist vermutlich dann Fake und was wahr. Das können wir bis jetzt ja halt noch nicht so bestimmen, aber das wird dann kommen. Und da haben wir dann halt die Aufmacher drauf und mach mal weiter. Dann kann man auf die verschiedenen Artikel. Wir wollen da wir wollen dann vermutlich eine Kommentarfunktion an die verschiedenen Artikel einbauen, dass man dann etwas bestimmte Textstellen kommentieren kann. Und dann haben wir bei Themen verschiedene Themen, auf die man dann drauf kann und halt über diese Themen lesen kann. Jetzt zu der Website, die wir bis jetzt haben.
Genau, die Webseite sieht man auch da gerade. Die haben wir mit HTML und PHP programmiert. Unter anderem mit diesem Dropdown-Menü, wofür wir JavaScript benutzt haben. Und damit greifen wir dann auf die Daten vom Java-Backend zu. Und dann werden die da angezeigt, die Artikel.
Ja, jetzt kommt die letzte Datenparty-Gruppe, die Android-App.
Hallo, das ist Jonathan und ich bin Noah. Wir sind beide 13 Jahre alt und wir haben die App zum Projekt Datenparty programmiert und Jonathan zeigt euch jetzt die App.
Ja. Also in dieser App kann man in der weißen Schrift die Überschriften sehen, in der blauen Schrift sieht man die Kategorien und in der blauen Schrift sieht man die Quellen und in der grünen Schrift sieht man die Kategorien. Und wenn man jetzt auf eine Überschrift draufklickt, die einen interessiert, Dann erscheint ein Pop-up-Fenster, wo es zwei Knöpfe gibt, schließen oder weiterlesen. Und wenn man auf Weiterlesen drückt, dann wird man auf die Website direkt weitergeleitet, wo der originale Artikel ist.
Können wir dann zur Präsentation?
Gut. In der Zukunft sollen dann noch hinter den Überschriften Bilder folgen und man kann dann bestimmte Kategorien zu aktuellen Ereignissen auswählen.
Ja, außerdem sieht man hier verschiedene Balken in verschiedenen Farben. Grün, Orange und Rot. Grün sagt, dass es vertrauenswürdig ist. Bei Orange weiß man es noch nicht oder man ist sich nicht richtig sicher. Und Rot ist Fake. Das soll dadurch geschehen, dass diese Artikel mit anderen Artikeln abgeglichen werden. Also umso mehr gleiche Artikel es im Internet gibt, umso vertrauenswürdiger ist es dann auch.
So. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch. Wir kommen gleich zum nächsten Projekt. Ich finde es also erstmal super, wie da erstmal aus so diesen verschiedenen Gruppen, wie sie sich aufgeteilt haben und wie auch schön das Thema echt oder falsch aufgegriffen wurde. Das ist ja sehr aktuell, kann man sagen. Ne? Das nächste Projekt, was jetzt kommt, heißt Newsbox und die sind eigentlich auch gar nicht so weit entfernt von dem von Datenparty, denn die haben eigentlich gewissermaßen auch mit denen zusammengearbeitet, oder?
Genau, da sieht man auch nochmal ganz toll, wie so dieser Gedanke von Kollaboration statt Konkurrenz durchkommt. Die Nächsten haben nicht wirklich, ja, wie Guido schon sagte, sind nicht Teil des Datenparty-Projekts, haben aber trotzdem auf Funktionen von der Datenparty zurückgegriffen und da ihr eigenes Ding draus gemacht.
Also ich bin Alexander, bin 15 Jahre alt.
Ich bin Felix und bin 14 Jahre alt.
Ich bin Max und ich bin 17 Jahre alt und wir haben das Projekt Newsbox.
Die Newsbox ist eine kleine Box, die man sich dann ins Zimmer stellt, wo dann die Nachrichten dran angezeigt werden, die dann im Wechsel sind. Unser Problem, was wir damit lösen, ist die Bequemlichkeit, dass man jetzt zu Hause ist. Wenn man jetzt zu Hause ist, dass man dann jetzt in einen Raum geht, da jetzt irgendwelche Arbeiten macht und jetzt dann zu faul ist, jetzt den Fernseher anzumachen, um jetzt die Nachrichten zu gucken, dass man mit der Box dann einfach jetzt nur da drauf guckt, dass man dann einfach einen kurzen Überblick, was am Tag passiert ist, dann bekommt.
Für unsere Newsbox haben wir einen Raspberry Pi verwendet, der hinten an einem 7 Zoll Touchscreen montiert ist. Und der Raspberry Pi bindet die Nachrichten über WLAN aus dem Internet ein. Ich möchte euch das einmal kurz zeigen, wie das aussieht. Also ganz oben ist die Schlagzeile zu sehen, darunter ist der Stand und hier kann man dann mehr von der Schlagzeile sehen und wie wir eben schon gesehen haben, das schlägt alle 5 Sekunden um.
So, jetzt was zu den technischen Daten. An sich läuft im Hintergrund eigentlich nur ein Webserver, also eigentlich ist das nur eine Website, die aufgebaut wird. Die Daten kommen an sich von der Datenparty, dann nochmal herzlichen Dank, dass wir die benutzen dürfen. Und das ist eben genau diese JSON-Datei, die wird halt einmal ausgelesen, dann wird einmal nach den Artikeln einmal die ganzen Überschriften halt geladen und über JavaScript wird dann praktisch immer ein Counter, ein Höher gezählt, sodass praktisch immer ein Artikel nur dargestellt wird und nach 5 Sekunden halt die Seite einmal neu geladen wird halt mit dem nächsten Artikel. Und wenn die Nachrichten einmal durch sind, dann geht er wieder auf 0 zurück. Und wenn halt eine neue Liste mit neuen Nachrichtendateien da ist, dann lädt er die runter. Oder halt wenn nicht, dann fängt er wieder von vorne an und geht die halt einmal nochmal komplett durch. So, und jetzt erzählt euch Felix noch ein bisschen was zum eigentlichen Projekt.
Ja, eigentlich hatten wir noch vor, die Nachrichten mit einem Laserprojektor an eine Wand zu werfen. Das haben wir jetzt nur wegen der kurzen Zeit nicht mehr realisieren können. Und wir hatten eigentlich auch noch vor, dass wir Kategorien einstellen, die dann personalisierbar abrufbar sind.
Und in der Zukunft haben wir geplant, dass wir dann noch eine Uhrzeit und das Datum dann bei den Nachrichten einblenden und das Wetter, wie es draußen ist und die aktuellen Temperaturen, die im Raum sind, so dass man es dann als eigentlich so eine Art Gerät sehen kann, was dann alle Daten aufbereitet und dann einfach so dann machen kann.
Okay, super. Das klingt doch total praktisch, wenn man das in der Küche stehen hat. So, nachdem wir jetzt relativ viel über digitale Nachrichten und Fake News und was ist eigentlich falsch und richtig im Digitalen hatten, gehen wir jetzt zu den analogen Dokumenten über und schauen, ob da auch irgendwie vielleicht manche Dinge nicht so sind, wie es scheint.
Ja, das ist Erik, ich bin Kai, wir sind beide 14 Jahre alt und unser Projekt ist Invisible Tracking Dots und Laserdrucker, die man ganz normal kaufen kann, die machen automatisch kleine hellgelbe Punkte auf das Blatt, so dass man halt das nachverfolgen kann, von welchem Hersteller der Drucker ist, welcher Drucker es ist und das Datum und halt die Uhrzeit. Und wir wollten das halt umgehen und haben halt ein Programm halt geschrieben, womit zufällig solche hellen gelben Punkte einfach auf dem Blatt gesetzt werden, so dass man das nicht mehr auswerten kann. Ja, und dann.
So, wie sehen die gelben Punkte überhaupt aus? Hier haben wir so eine Millimeterskala von einem ausgedruckten Blatt Papier mit einem Laserdrucker. Was man sieht, sind hier diese gelben Punkte, die da in einem scheinbar zufälligen Order aufgedruckt sind. Hieraus lassen sich aber die gesagten Daten ablesen. So, die Abbildung haben wir aus dem Internet, aber wir haben auch selber Abbildung gemacht, aber dann mit Schwarzlicht. So, das sieht man hier jetzt nicht ganz so gut. Hier soll der Punkt sein. Ja, die Fotos sind dann nicht ganz so gut. Als nächstes mussten wir die Farbe dieser Punkte ermitteln. Das haben wir gemacht, indem wir einfach unter Schwarzlicht hier so einen Gelbgradienten genommen haben, die Tracking Dots daneben gehalten haben und geguckt haben, wo das am besten übereinstimmt. Da kam dieses ganz helle Gelb raus. Den Farbcode konnten wir dann auch ausrechnen. Und jetzt geht's zur technischen Realisierung. Kurz bevor das Dokument zum Drucker übermittelt wird, startet unser Makro. Und das verteilt dann zufällige gelbe Punkte in einem Raster auf das ganze Dokument. Hier sind die Punkte zwar blau dargestellt, aber in echt werden sie natürlich in gelb. Dieses Raster hat eine Größe von 2/3 Zentimeter, damit sich die Phasenverschiebung zu den Tracking Dots immer ändert und wir so möglichst viele Punkte überlagern können. So.
Ja, also das hier ist der echte Tracking Dot hier und hier ist unser Nachgestellter, der ist jetzt zwar ein bisschen größer, weil wir halt ein bisschen näher rangezoomt haben mit der Kamera, aber ja. Ja, dann wollten wir halt auch neben Word auch LibreOffice unterstützen und wir brauchen noch umfangreiche halt Tests, um halt das 100% zu bestätigen, dass es auch funktioniert.
So, und jetzt nochmal ganz zum Schluss unser Bezug zum eigentlichen Thema. Bei uns kann man nicht mehr erkennen, ob die Punkte jetzt wahr oder falsch sind. Also andere Interpretation des Themas. So, danke schön fürs Zuhören.
Super cool, super cool. Vielen, vielen Dank. Das war mir tatsächlich auch neu. Dass die Drucker einfach so einen Stempel hinterlassen. Also habt das vielleicht im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal eure Einkaufsliste bei eurer Arbeit ausdruckt. Im Zweifel könnt ihr auffliegen. Ja, die nächste Gruppe ist Schools Around System. Und da geht es, das erklärt ihr euch selber. Die haben auf jeden Fall so eine tolle, tolle Lösung. Und hier ist euer Mikro, das habe ich noch in der Hand. Und Bühne frei für euch.
Genau, ich bin Gero, ich bin 14 Jahre alt.
Und ich bin Rebecca und ich bin auch 14 Jahre alt. Also unser Projekt heißt School Around System. Wir wollen, dass Schulen ein bisschen digitaler werden. Wir wollen, dass der Vertretungsplan, um den man sich morgens sonst immer drum quetschen muss mit allen anderen Klassen, digital wird, dass man den auch vor Schulbeginn sehen kann, in denen Lehrer dann auch was eintragen können, zum Beispiel, falls sie kurzfristig krank werden oder sowas. Das ist einfach viel übersichtlicher. Genau, unser Bezug zu echt oder falsch ist es, dass wir es einfach falsch finden, dass Schulen so analog sind. Und wir finden es echt cool, wenn Schulen ein bisschen digitaler werden würden.
Jetzt ist der PC ausgegangen. Genau, jetzt wollte ich eigentlich die Seite vorstellen. Da müssen wir mal kurz Strom anschließen. Genau, also das, wir hatten halt vor, dass der Lehrer von zu Hause aus, wenn er krank ist, sich halt bei dem System anmelden kann, halt sagen kann, ich bin krank, und das System sucht automatisch einen passenden Lehrer raus. Das kann ja nochmal zur Schulleitung geschickt werden, und dann kann die das halt bestätigen. Und dann wird das halt auf dem Verdingungsplan angezeigt, dann kann man seine Klasse auswählen und dann wird das gefiltert. Soweit funktioniert das auch schon. Wir haben dann eine Datenbank mit MySQL erstellt und dann den Filter mit JavaScript gemacht. Genau. Anmeldung ist zwar jetzt noch nicht wirklich sicher, die ist noch auf der Seite. Und jetzt startet der PC gerade. Später wollten wir dann auch noch hinzufügen, dass der Lehrer auch noch Noten von den Schülern auf diese Seite schreiben kann, dass der Schüler andauernd sieht, wie er halt mündlich steht oder wie seine Tests gerade sind, wie er insgesamt steht, und dass er dann auch den Lehrer kontaktieren kann, wie er sich verbessern kann. Denn das haben wir jetzt auch noch nicht. Wir wollen dann auch noch später hinzufügen, dass der Lehrer Hausaufgaben hinzufügen kann, dass die Schüler halt das auch nicht mehr auf Papier schreiben müssen, dass alles digital ist, dass man dann einfach nur auf das System gucken muss und weiß, ah, jetzt habe ich in Englisch im Arbeitsbuch auf der Seite so und so die Aufgabe so und so. Ja. Ja, also ich schon, Rebecca war schon mal, ja genau, schon zweimal da. Und ja, was wir so halt neu entdeckt haben, ist halt, dass es sehr wichtig ist, Backups zu machen. Wenn man nur einen Fehler macht, ist es meist sehr schwierig, den zu finden. Das ist echt hilfreich, mit GitHub so ein Backup zu erstellen. Und GitHub ist auch ziemlich hilfreich, wenn man jetzt in einer Gruppenarbeit arbeitet, weil man halt einfach ganz einfach die Dateien untereinander austauschen kann. Und neu für mich war jetzt halt auch PHP und MySQL in die Seite einzubringen. Ja, ich habe dann das Frontend gemacht und Rebecca halt das Backend. Genau. Ist jetzt nicht ganz so optimal.
Wie war denn das Wochenende so? Hat das irgendwie. Oh, jetzt sind wir tatsächlich soweit. Wir brücken es nochmal. Ein paar Sekunden haben wir noch. Wie war das so für euch? Kanntet ihr jemanden? Oder?
Ja, einen kannte ich. Das war ein Freund von meinem Freund. Den habe ich manchmal auf dem Geburtstag gesehen. Also, da kam mir das Gesicht schon bekannt vor. Und einen kannte ich auch aus einem Attraktor, einen Mentor hier. Bei dem habe ich auch schon mal so einen Workshop gemacht. Und insgesamt waren die hier alle ziemlich nett und haben auch sehr gerne geholfen.
Welcher war euer Mentor?
Ja, wir haben halt andauernd gewechselt. Jetzt, wenn für PHP haben wir den genommen, für MySQL den, halt immer. Er ist eigentlich hochgefahren, aber er zeigt nichts an. Okay, dann können wir erstmal. Sollte gleich funktionieren, wenn der Computer mal reagiert. Okay, wir suchen gerade hier Bitnami, womit wir halt auch den Server erstellt haben. Sonst können wir auch einfach schnell mal ohne PHP und MySQL zeigen. Das ist dann halt ohne Datenbank. Das ist dann...
Ja. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Jawohl, das sieht schon ganz gut aus.
Genau, hier startet sich einmal die Anmeldeseite. Jetzt. Genau, das ist die Anmeldeseite. Da kann man dann einmal seinen Namen angeben und ein Passwort. Da kann man jetzt erstmal irgendwas angeben. Genau, und dann kommt dann halt auf die Startseite. Da wird dann später noch angezeigt, wenn wir das dann alles mit einer Datenbank machen, nur Informationen über seinen Stundenplan und wie man mündlich steht. Genau, da sollte eigentlich der Verdrängungsplan sein. Und hier ist halt die Notenübersicht, wo auch der Durchschnitt halt automatisch errechnet wird. Okay.
Super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wenn ihr damit fertig seid, dann kann das Klassenbuch einpacken. Und und die Schule ist vielleicht dann irgendwann wirklich digital. Wo die digitale und die analoge Welt tatsächlich kollidieren, zeigt die nächste Gruppe. Und zwar ist das Swambi to Go. Seid ihr schon da? Dann ist das jetzt eure Bühne.
Also euch ist das wahrscheinlich schon öfters passiert oder mindestens einmal, wo ihr auf euer Handy guckt und durch die Stadt läuft und eine Person aus Versehen anrempelt oder gegen irgend so ein Schild läuft. Das tut weh und kann auch peinlich sein.
Und deshalb haben wir uns gedacht, wir bauen eine Hülle, die einen davor warnt, dass man irgendwo gegenläuft.
Das Problem, auf das wir dann gestoßen sind, war dann. Das Problem, auf das wir dann gestoßen sind, war dann halt, wenn man durch die Stadt läuft mit seinem Handy, das ist dann halt nicht gerade empfehlenswert. Und ja, das war eigentlich nicht meine Folie, ich weiß nicht, wer das hätte machen sollen, aber. Genau, da war noch keine Folie da. So.
Du machst doch diese Fenner.
Ja, genau, und dann zur Software. Ich habe mir gedacht, ich mache das so, beziehungsweise wir machen das so, dass wir das über eine Ultraschallauswertung machen. Es wird über diesen einen Pin wird ein kurzer Impuls gesendet, wodurch eine Ultraschallwelle losgesendet wird. Daraufhin wird gewartet, bis das Signal zurückkommt und dadurch kann ausgerechnet werden, wie weit entfernt das Hindernis ist.
Ja, in unserer Handyhülle ist eigentlich nur das drinne. Also wir haben erstens ein Lithium-Ionen-Akku-Pack drinne, um den Arduino Nano dort mit Strom zu versorgen. Das Praktische daran ist, dass wir dann gleich unser Handy auch noch aufladen können und so eine kleine Akkuerweiterung haben. Ja, der Arduino, der wertet einfach nur die Daten von dem Ultraschallsensor aus und schaltet dann eine LED an oder aus.
Genau, jetzt können wir das Ganze mal vorführen, es müsste laufen. Und wenn jetzt halt etwas zu dicht davor kommt, wenn man es beispielsweise in der Hand hält, dann leuchtet die LED und man wird aufmerksam, dass etwas vor einem ist, man ausweichen sollte. Derzeit ist es zwar noch ein bisschen klobig, da halt auch der Sensor sehr groß ist. Das kann man dann in späteren verbesserten Versionen sicherlich kleiner hinbekommen. Man kann das wahrscheinlich auch noch mit mehreren Sensoren, was man auch noch seitliche Abstrahlungen hat, dass man dann direkt erkennt, wohin muss ich denn ausweichen, nach links oder nach rechts und somit gar nicht mehr nach vorne gucken muss und komplett nur auf sein Handy gucken kann. Und das Gute daran ist ja, dass eine Hülle ist, es ist auch plattformunabhängig. Also man kann derzeit hat alle Handys, die in etwa so eine Größe haben, reinlegen oder halt ein anderes Gehäuse, Laserkarten 3D drucken und dann iPhones, Android-Geräte, Windows-Home-Geräte einfach reinlegen und das Ganze benutzen. Wenn wir noch genug Zeit haben, könnte man noch einmal ganz kurz die Hülle aufmachen. Okay, die Zeit ist nicht mehr da, dann, oder? Ja, man kann noch ganz kurz die Schaltung da drin zeigen, die Technik, die da drin verbaut ist. Genau, und so sieht es da drin einfach aus. So, fertig.
Das war doch super spannend und total schön zu sehen oder interessant zu sehen, wie man so digital und analog vermischen kann oder halt auch nicht, wie man eins mit dem anderen abschaffen kann und wo eigentlich jetzt die Grenze zwischen echt und falsch in beiden Medien verschwimmt.
Genau, wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause, so 10 Minuten vielleicht, damit wir alle nochmal uns ein bisschen erfrischen können. Es ist super warm. Und vielleicht in der Zwischenzeit kann die Teams, die danach kommen, nochmal den Akku aufladen und das Kabel holen, was noch fehlt. Und dann sehen wir uns gleich in 10 Minuten wieder.
Genau, hinten gibt's Getränke, da drüben sind die Toiletten. Bis gleich. So, Mikros an. Ich weiß, es gibt ganz viel zu besprechen und es waren ganz spannende Projekte, über die man viel reden möchte. Trotzdem gibt es noch ein paar und es wäre ja schade, wenn ihr die verpasst. Das heißt, es wäre schön, wenn alle langsam zur Ruhe kommen, sich ihren Sitzplatz wieder suchen, sich irgendwo auf den Kannstein setzen und zuhören. Als nächstes kommt nämlich wieder eine sehr große und bunte Gruppe. Wie genau die sich aufteilen, das erklären sie euch dann am besten selbst. Okay. Nee, machen wir später, Theresa. genau, also als nächstes kommt wieder eine große Gruppe, die euch dann auch selber erklären kann, wie genau sie sich aufgeteilt hat und was sie so gemacht hat. Nachdem wir ja jetzt sehr viel über quasi Fake News Müll im Internet geredet haben, beschäftigt sich diese Gruppe damit, wie man mit digitalen Mitteln unsere analoge Welt ein bisschen schöner und sauberer gestalten kann. Kommt. Ja. Die Gruppe heißt Ocean Cleanup.
Also ich bin Clara.
Ich bin Leonie.
Ich bin Mareike.
Ich bin Svenja.
Hi, ich bin Finn.
Ich bin Johannes.
Und ich bin Luca und gehöre zum Projekt World Cleanup. Das ist in die zwei Unterkategorien aufgeteilt, Ocean Cleanup und City Cleanup. Also das eine bezieht sich vor allem auf die Ozeane und die Müllstrudel, die dort existieren. Das andere bezieht sich mehr so auf die Städte und die Straßen, die ziemlich dreckig auch manchmal sind. Johannes und ich haben an der Web-App Ocean Cleanup für das schon bestehende Projekt Ocean Cleanup, was entworfen wurde von einem Student in Holland, gearbeitet. und haben dazu eine Karte erstellt, wo man Icons hinzufügen kann, also zum Beispiel die Müllstrudel auf den Meeren als Schiffskapitän hinzufügen kann, weil die Schiffskapitäne können zu diesen Müllstrudeln halt fahren. Dort sind so Vs aufgebaut und dort sammelt sich halt der Müll, den können sie dann abholen, recyceln, und für diesen Plastikmüll, aus dem kann man ja so Sachen wie Hohlkammerplakate, die viel in der Werbebranche genutzt werden, machen. Dafür bekommen sie dann halt Geld, und hier haben wir eine App erstellt, um das alles noch einfacher zu machen, dass die Schiffskapitäne nicht alle zum selben Ort halt fahren und dafür CO2 ohne Ende verballern. Hier hätten wir sogar einen originalen Punkt. Das ist ein Müllstrudel, der liegt im Nordatlantischen Ozean. Der ist auch laut der Karte von Ocean Cleanup aktuell. Dort könnten die Kapitäne theoretisch jetzt schon hinfahren. Dort ist auch ein Müllstrudel. Man kann mit diesen Buttons hier unten, die Johannes erstellt hat, kann man zum Beispiel mit dem Plus neue Müllstrudel hinzufügen. Mit dem Minus kann man welche löschen, falls die nicht mehr existieren. Der Hai mit dem Herzchen bedeutet, dass diese momentan leer sind oder dass dort noch nicht genug ist, dass es sich lohnen würde, dorthin zu fahren. Und die Mülltüte und die zwei Flaschen bedeuten halt, dass dort ziemlich viel ist, dass es sich lohnen würde, dorthin zu fahren. Mit diesem App-Icon von unserer App kommt man direkt auf die Homepage von Ocean Cleanup. Das wäre halt die Homepage von dem eigentlichen Projekt. Mit dem Plus könnte man zum Beispiel jetzt einen Punkt hinzufügen. Da müssten wir jetzt den Längengrad und den Breitengrad eingeben. Das wäre in diesem Fall der Indische Ozean. Dann drückt man auf OK, dann wird eine Abfrage gestellt für den Breitengrad, die wir alle von einer Quelle haben, wo man halt diese Breiten- und Längengrade berechnen kann. Nun können wir noch einen Namen hinzufügen, in diesem Fall nehme ich jetzt einfach mal Test. Weitere Details könnte man auch noch hinzufügen, also ob das, welcher Müll das jetzt zum Beispiel ist. Dann noch ein Datum hinzufügen, wann das hinzugefügt wurde. Und nun haben wir ein Icon, nicht im Indischen Ozean, okay. Aber wir hätten hier ein Icon erstellt, wo man halt draufklicken kann und Informationen bekommt.
Also als am Freitagabend diese eigentliche Idee vorgestellt wurde, haben wir dann auf dem Nachhauseweg gedacht, okay, hier in Hamburg liegt auch Müll rum, nicht nur auf dem Ozean. Und dann haben wir noch dazu gedacht, wir sind ja auch keine Kapitäne, wie viele von uns besitzen ein Schiff und fahren da raus. Dann haben wir gedacht, okay, wir wollen was machen, was hier ist und wo jeder von uns mitmachen kann. Und dazu haben wir überlegt, nehmen wir jetzt, machen wir jetzt eine App, und die jetzt eben eher auf die Städte, also auf die Städte, auf Land, also nicht auf Wasser spezialisiert ist.
Ich zeige euch jetzt die App. So sieht unsere App aus. Und hier kann man neuen Müll melden. So. Und dann soll man den Grad der Verschmutzung angeben, von 1 bis 5. Wenn es jetzt zum Beispiel ein sehr großer Müllberg ist, dann 5. Und dann noch soll man die Müllart, die Geruchsbelästigung und die davon ausgehende Gefährdung beschreiben. Und dann kann man das Ganze hinzufügen. Und jetzt kann man in einer Liste noch die Orte sehen, an denen schon Müll ist, und auch die Beschreibung davon lesen. Zum Beispiel haben wir, als wir einmal ums Beta-Haus gegangen sind, ein Schuh, der im Zaun steckt, gefunden, ein Buch, das niemand mehr wollte, und eine besitzlose Tasse im Gebüsch. Wenn man jetzt gucken will, wo das genau war, kann man draufklicken und das Ganze dann auf einer OpenStreetMap-Karte sehen. Ja, so sieht das dann aus. Sekunde. Genau, und jetzt in Zukunft wollen wir auch noch einbauen, dass man auf den Button Treffen vorschlagen klicken kann und sich dann mit anderen zum Mülleinsammeln verabreden kann.
genau. Also, und wir haben das dann... Das will ich noch zeigen. Achso, okay, dann machen wir lieber weiter.
Ja, also Finn und ich, wir haben uns um den Server gekümmert. Also wir haben ein Backend erstellt, dazu wird Finn gleich noch was sagen. Und ich habe die Datenbank erstellt mit Hilfe von SQL. Und wir haben jetzt halt auch noch vor, dass man halt sagen kann, das ist jetzt direkt, das ist der dichteste Standort von seinem eigenen, wo Müll liegt oder so, dass man da direkt hingehen kann. Oder aber, dass man halt in einem gewissen Umkreis von so ungefähr 10 Kilometern gucken kann, was ist da in der Nähe für Müll. Okay.
Ja, genau. Und dafür haben wir, wir haben halt das Backend gemacht und dafür haben wir das Python-Framework Flask ausprobiert. Und wir haben dann hier so ein paar Routen hinzugefügt, mit denen wir quasi einmal die Daten von der App und von der Website annehmen können und sie dann auch wieder rauswerfen können. Das Letzteres tun wir in JSON und das sieht dann am Ende so aus. Ja.
Alles klar, vielen, vielen Dank euch. Das klingt nach einer sauberen Sache. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie im Park bin oder wir im Park sind und da ist irgendwie super viel Müll, dann tragen wir das da ein und dann machen wir irgendwie mit euch allen Müllflashmob oder sowas und sammeln schön fleißig ein und ja, und hinterlassen alles natürlich sauber. Und ja, wunderbar, vielen, vielen Dank dafür. Als nächstes kommt jetzt die Gruppe Camera Warner. Wir kommen also quasi vom Thema Sauberheit zu vermeintlicher Sicherheit, sage ich mal. Und was genau ihr gemacht habt, das erklärt ihr jetzt am besten selbst.
Ja, wir sind die Gruppe Kamerawarner und wir überwachen die Überwachung und wollen über die Überwachung im öffentlichen Raum aufklären. Das machen wir durch unsere App und die Website, die den Usern zeigen soll, wann und wie viel sie im öffentlichen Raum überhaupt überwacht werden. Die Daten haben wir von einem OpenStreetMap und von Surveillance under Surveillance.
Ich habe mich hauptsächlich um unseren Server, wo halt auch die Website draufläuft, worüber euch Peter gleich noch was erzählt, und halt wo unsere eigene SQL-Datenbank ist, wo halt ja ein Teil der Kameras, die in der App und auf der Website angezeigt wird, gespeichert ist.
Also wir haben auch noch eine Webseite zu der App. Da werden die Kameras von OpenStreetMap angezeigt und die Webseite haben hauptsächlich Jamil und ich gemacht. Und ja, man sieht jetzt schon, dass auch die Location von heute markiert mit dem Alpaka. Und hier sind auch in der Nähe ein paar Kameras. Und auf der Webseite sieht man auch, wird die App vorgestellt und unser Projekt. Die App, da sagt euch jetzt Martin etwas.
Ja, genau. Also hier vorne sieht man jetzt die App. Hier sind wir mit der Location und das hier ist jetzt zum Beispiel eine Kamera. Hier wird man gewarnt, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Das ist jetzt in diesem Umkreis hier, der jetzt markiert ist. Da ist keine Kamera drin, deswegen bekommen wir keine Nachricht. Wenn wir das jetzt ändern... Ach nee, jetzt habe ich einen Schreibfehler gemacht. Da kann man... den Data Provider, also die Datenbanken einstellen, welche Datenbanken wir benutzen. Und jetzt habe ich das zum Beispiel auf 1000 Meter gestellt. Hier sind jetzt ziemlich viele Kameras und das schlägt das aus, weil in dem Umkreis halt auch die Kameras jetzt sind.
Technisch funktioniert das so, dass da im Hintergrund ein Service läuft. Der zieht sich dann die Kameras von den Datenbanken und hat auch immer die Position vom Nutzer. Und wenn eben eine Kamera in der Nähe vom Nutzer ist, eben innerhalb des definierten Radiuses, dann wird eben eine Benachrichtigung gesendet, damit der Nutzer nicht aus Versehen vor eine Kamera läuft. Oder damit er, wenn er vorbeiläuft, dann auch schön lächeln kann.
Und nochmal als letztes Bild, einfach nur um zu zeigen, wie viele Kameras in Norddeutschland ungefähr gemeldet sind. Also es sind wahrscheinlich noch sehr viel mehr.
super spannend und super nützlich. Da werden zum G20-Gipfel hier wahrscheinlich auch noch einige Kameras dazukommen. Das heißt, das ist ein hochbrisantes und aktuelles Thema. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen mit dem öffentlichen Raum und unserer großen, weiten Welt beschäftigt haben, ist als nächstes wieder das Private dran. Und was genau das bedeutet, erklärt uns dann die nächste Gruppe, nämlich Instant Help.
Wir sind nicht Instant Help.
Sorry, Post-it.
Ja, also.
Geht trotzdem.
Ja, wir sind Post-it. Wir bestehen aus einmal Keil Nummer 1. Hier haben wir noch Johannes. Hier vorne ist Master Mori. Dort ist Jasper. Und ich bin Keil Nummer 2. Und man kennt es doch, dass man irgendwas noch machen muss, wie man muss den Müll rausbringen, man muss noch einkaufen fahren, man muss was weiß ich, Google noch hacken. Und dann hat man am Schluss so viele Post-its rumhängen, dass man dann irgendwann die einfach nur noch verliert und nicht mehr weiß, was man machen muss. Und da versuchen wir mit Post-its zu helfen, indem wir eine Online-To-Do-Liste erstellen.
Dazu haben wir einen einfachen Login-Screen erstellt, auf dem man ohne private Daten freizugeben sich einen Account für die Familie erstellen kann. Und dann sich einfach einmelden kann. So.
Also hier sehen wir einmal die Hauptseite. Da haben wir einmal den Task Manager. Da, es wird später noch mehr erklärt, da kann man Ereignisse hinzufügen und dann können das die anderen Familienmitglieder abrufen. Dann haben wir einmal die Shopping List, das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Dann den Meeting Point, da kann man einen Standort, wo man sich treffen will, sozusagen ausmachen unter der Familie. Dann Weather Facts, das sind Wetterfakten, historische Wetterfakten und da auch noch später mehr.
Genau, also das hier ist der Task Manager und dort haben wir eine sehr simpel zu verstehende To-Do-Liste drauf. Wir haben eine Checkbox, wir haben eine Beschreibung und wir haben einen Löschenknopf. Und das Ganze funktioniert auch ganz simpel, sodass das jeder versteht. Man klickt auf den Löschenknopf, um was zu löschen. Man klickt auf die Checkbox, um etwas abzuhaken. Und man fügt etwas hinzu, indem man den Namen eingibt und auf den neuen Task hinzufügen Knopf drückt. So einfach ist es. Außerdem ist diese Seite natürlich mit den anderen Familienmitgliedern verbunden. Mit anderen Worten, wenn mein schöner Bruder, nicht Bruder, hier etwas hinzufügt, dann kann ich das auch sehen.
Okay. Dann haben wir noch eine zweite Seite, die wir vorstellen möchten. Die haben wir eher aus Jux erstellt, weil wir noch was mit Open Data machen wollten. Hier sieht man, dass da eine Karte ist. Dort unten ist ein Pio, da sind wir. Und wir haben ein schönes Programm erstellt, was die nächste Wetterstation sucht. Die ist in diesem Fall hier oben, das ist Hamburg-Fuhlsbüttel am Flughafen. Und dann hier schöne Daten dazu anzeigt. Hier die erste Statistik, das ist beispielsweise die Anzahl der Tage, in denen die Durchschnittstemperatur im Jahr unter 0 Grad liegt, verteilt auf die Monate. Und danach die Durchschnittstemperatur von allen Jahren seit 1881. Da oben ist dann auch noch einmal eine ganz kleine Auswertung. Da steht, dass es aktuell 2016, das ist der letzte Datensatz, den wir bekommen konnten, da war es 7% im Durchschnitt wärmer als jetzt ganz am Anfang, wenn du mal runterscrollst, bei 1881. Die Daten, die haben wir vom Deutschen Wetterdienst und ja, dann daraus eine schöne Statistik erstellt.
Das war unser Projekt Post-it.
Ja, wir vom Jugendtag-Orga-Team sind ja eher so eine metaphorische und keine richtige Familie, aber das hätte uns bestimmt auch bei der Organisation des Events geholfen. Das nächste Team ist dann wirklich Instant Help und die lösen ein Problem, das ich zum Beispiel auch haben könnte. Ich muss bald meine Softwaretechnik-Hausaufgaben abgeben. Jugendtag war spannender, ich habe nicht so viel gemacht und hier gibt's bestimmt jemand, Software testen. Und hier gibt's bestimmt jemand, der sich damit viel besser auskennt als ich. Und wie genau man dann koordinieren könnte, wer das genau ist und was da passiert, das erklären sie euch jetzt selber.
Hallo, herzlich willkommen. Wir sind das Team von Instant Help und wir stellen Ihnen unsere App vor und Jetzt wird Paul euch etwas über die Main Idea, sozusagen die allgemeine Idee, erzählen und über Probleme und Herausforderungen, mit denen wir zusammengestoßen sind.
Ich glaube, wir kennen es alle. Stoff im Unterricht nicht verstanden und morgen ist eine Arbeit. Der Lehrer erklärt es mal wieder alles viel zu kompliziert. Meine Mitschüler verstehen auch nichts. Meine Eltern haben keine Zeit und meine Nachhilfe ist erst wieder nächsten Monat. Was mache ich? Instant Help ist eure Lösung. Instant Help bietet sofortige und analoge Hilfe von netten und kompetenten Leuten aus deiner Umgebung oder deiner Region an.
Wir bieten eine nutzerorientierte App für iOS und Android und eine webbasierte Nutzeroberfläche.
Genau, die App, hier haben wir einmal das Design, das ist komplett von uns selbst erstellt worden. Wir haben ein eigenes Logo, die Farben sind in grün, blau gehalten. Wieso, weiß ich eigentlich gar nicht. man kann sich halt anmelden und registrieren auf der App. Das Design ist noch nicht ganz vollständig fertig. Wir wollen es halt so freundlich, so benutzerfreundlich wie möglich halten. Im Prinzip ist das unser Hauptbildschirm unterteilt in drei Tabs. Dann haben wir einmal die Liste, unsere Hilfe, Aufträge, so wie wir es genannt haben. Dafür haben wir einen eigenen Namen entwickelt, und zwar Instance. Die kann man halt je nachdem benennen. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem in den binomischen Formeln habe, dann benenne ich mein Problem halt binomische Formeln Problem, tippe dann meine Frage ein, was ich genau dafür ein Problem habe, und dann geht es halt raus an alle Lehrer oder professionelle Mathe-begeisterte Leute und bekommen sofort eine Push-Nachricht auf ihr Handy. Deswegen Instant. Genau. Des Weiteren haben wir hier auch noch so ein Häkchen. Das sind halt die abgeschlossenen Instants und die aktuellen laufenden. Dann, das ist eigentlich relativ selbsterklärend, hier kann man einen neuen Instant rausschicken und das eigene Benutzerprofil bearbeiten oder einsehen. Ja, ansonsten wollen wir die App auch nochmal ganz kurz auf dem Handy zeigen. Einen Moment, ich muss nochmal kurz starten. Okay, es ist angeschlossen, aber wir sehen es nicht. Ansonsten, ich übergebe einfach mal sonst direkt an die Webentwickler und wir zeigen euch die Webseite erstmal.
Genau. Ach so, da vorne, ja. Genau.
Dann einmal den Bildschirm umswitchen, bitte. Genau. Also wir haben noch nicht viel implementiert. Hier ist halt jetzt der Anmeldebildschirm. Da meldet man sich jetzt an. Und ja, wie wir sehen, das ist halt noch eine Baustelle. Aber es kommt. Genau, dann gebe ich jetzt weiter an die Webentwickler.
Genau. Wir haben... das Bild kommt. Genau, okay. Also wir haben eine Webseite entwickelt, natürlich auch mit dem Anspruch, dass sie so einfach wie möglich zu bedienen ist. Wenn wir raufkommen, erstmal unser Slogan, nie mehr falsche Antworten. Wenn wir ein bisschen runterscrollen, kann man da sich direkt registrieren. Man erfährt noch etwas über das Team, in der Überkategorie und über unser Konzept. Sowie ein FAQ, was noch ein bisschen ausbaufähig ist. Und ganz unten links zu unseren Social Networks. Genau. Ja. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt auf Start drücken, werden wir weitergeleitet zu einem Registrierungsformular. Das sendet dann die eingegebenen Daten ans Backend. Genau, und dann wird man angemeldet. Habt ihr das? Genau. Und dann geht's weiter hier.
Genau, und unser Bezug zum eigentlichen Thema, echt oder falsch, beziehungsweise eher unsere Bezüge sind, erstmal unser Motto, nie mehr falsche Antworten. Dann ein Bewertungssystem, was wir noch machen wollen, was dazu führt, dass ihr nur echt gute Lehrer oder echt gute Nachhilfelehrer habt. Dann eben, dass es eine echte, reale Begegnung ist, die zwar über eine App organisiert wird, aber trotzdem real, echt ist. Und der vierte Punkt, unsere App ist eine echte Rettung für euch im letzten Moment, beziehungsweise soll es sein.
Genau, technisch haben wir die Gruppe in drei Untergruppen aufgeteilt. Wir hatten einige, also zwei, glaube ich, haben sich um die Apps gekümmert, um die Android- und iOS-App. Die wurden entwickelt in Java und Swift. Dann hatten wir eine Web-Application, die in HTML, CSS, JavaScript und PHP gemacht wurde. Und ein bzw. zwei Backends, wovon das eine noch provisorisch ist und das andere dann später eintreten wird, wenn es vollendet ist, das in Python, MongoDB, mit einer MongoDB-Datenbank und PHP geschrieben wurde.
Also ursprünglich sollten wir das Python mit NoSQL-Backend verwenden, aber weil da es nicht so tragfähig war, haben wir ein PHP-Backend entwickelt, das eben dann letztendlich verwendet wird.
Ja, unsere Herausforderung, wir waren eine ziemlich große Gruppe und wir hatten halt unterschiedlich ausgeprägte Kenntnisse, das war halt ein bisschen schwer zu koordinieren alles. Und wir hatten natürlich übelst Zeitdruck und die Kommunikation hat halt nicht immer gepasst, aber wir haben gut zusammengearbeitet und aber im Endeffekt jeder hatte eine Aufgabe, jeder hatte was zu tun und genau. Ansonsten bei irgendwelchen Anfragen, wir haben einen eigenen Kundenservice und wir haben ein eigenes Social-Media-Team. Sie finden uns bei Instagram und Twitter. Und für die Zukunft wollen wir das Projekt auf jeden Fall noch marktreif machen und in die Wirtschaft da rausstarten. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, also wir folgen denen schon auf Twitter. So, kommen wir zu last but not least, dem letzten Projekt. Die wären wahrscheinlich die Rettung gewesen, hätte ich sie vorher gehabt. Ich habe mir irgendwie dieses Wochenende die Finger wund getwittert und mein Akku hat da sehr drunter gelitten. Und ich habe gerade ein neues Handy und ich weiß, dass der Akku irgendwann sterben wird. Ihr dürft gerne auf die Bühne kommen, dafür quatsche ich hier. Ich weiß, dass der Akku irgendwann sterben wird und irgendwann hält er dann nur noch halb so lang und das ist alles super nervig. Und wie man das viel besser machen kann, erklären uns jetzt die Jungs, wenn sie fertig sind mit dem Aufbau.
Ja, genau. Das Problem mit modernen Akkus ist nämlich, wenn man die auf 100% konstant lädt, wie es ja viele machen, die stecken ihr Handy einfach nachts an den Nachttisch auf das Ladegerät und dann passt das, dann verliert der Akku mit der Zeit an Kapazität. Und dann nach einem Jahr geht das Handy auf einmal im Laufe des Tages direkt leer, ohne dass man eine Chance hat, es bis zum Ende des Tages zu benutzen. Und unsere Lösung dafür ist, dass wir jetzt das Handy kontrollieren lassen, wann es laden will und wann nicht.
Das tut es, indem es selbstständig über eine Funksteckdose den Strom an- und ausschaltet. Meine Aufgabe war hierbei, die Kommunikation zur Funksteckdose zu sichern. Dafür habe ich die ursprünglichen Codes der Fernbedienung, die eigentlich für die Funksteckdose zuständig war, abgefangen und mit einem eigenen Sender reproduziert.
Und da die meisten Handys nicht über einen Funksender verfügen, um die Funksteckdose anzusteuern, haben wir das gelöst, indem wir auf einem Node MCU einen Server programmiert haben und dieser Node MCU ist mit einem Funksender gekoppelt und per HTTP-Request kann dann die Handy-App auf diesen Server zugreifen und halt über den Node MCU die Steckdose an- und ausschalten.
Ja, genau. Ich zeige euch einmal die App. Und zwar haben wir einfach einen Startscreen hier. Da kann man die aktuelle Akkuladung des Handys einmal sehen. Und dann kann man halt sagen, ich möchte mein Handy bis so und so viel geladen haben und den Ladevorgang starten. Genau. Und in den Einstellungen könnte man jetzt noch Steckdose an- ausschalten oder die IP-Adresse ändern. Genau.
Dann haben wir außerdem noch eine Weckerfunktion eingebaut. Wenn man beispielsweise weiß, dass man unter der Woche jeden Tag um 7 Uhr aufsteht und möchte, dass um 7 Uhr das Handy voll geladen ist, kann man da einen Wecker entsprechend einstellen. Dann wird das Handy eben so geladen und kann das so auf die Wochentage spezialisieren. Und zur App allgemein, wir haben die mit Ionic gebaut. Das ist ein Framework, was auf Cordova basiert. Das heißt, das Ganze ist Cross-Plattform. Wir haben im Prinzip eine mobile Website entwickelt. Und so läuft das Ganze auf iOS, Android und, was natürlich alle immer brauchen, Windows Phone.
Genau. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Praktisch. Wir haben jetzt hier Emulator am Laufen, weil wir können natürlich ein Handy jetzt nicht 20 Minuten vorlangen lassen bei uns. Und deswegen haben wir hier eine Lampe angeschlossen, die das Ladegerät darstellen soll. Und ja, da geht man einfach hin, sagt, ich möchte jetzt so 80% haben oder 79 und sagt, man möchte den Ladevorgang starten. Dann startet das Ladegerät und jetzt, sobald man jetzt mit dem Handy jetzt diesen Akkustand erreicht, wird es automatisch abgeschaltet. Genau, funktioniert.
Für unser Plexiglas-Gehäuse haben wir uns InShape beigebracht. Das ist eine 3D-Modeling-Software. Und das ganze Gehäuse hier kann ohne Kleber mit nur einer Schraube halten. So. Hier sieht man die Enden.
Mit Reverse Engineering, 3D-Design und irgendwie Hardware und mobilen Apps, ist schon echt ziemlich umfangreich, was sie da gemacht haben. Props. Guido bastelt noch. Genau, dann sind wir jetzt nämlich dran, dann mit unserem Hack. Nein. Wir reden nur, wenn wir soweit sind. Genau. Nein, Spoiler!
Keiner gesehen. Mach nochmal drauf. So, wir gehen mal ganz kurz.
Du möchtest dahin drücken, Guido. Ah. So. Ja.
Das passt so. Das passt so, würde ich sagen. Also, genau, hat keiner gesehen, ein paar haben es vielleicht gesehen, aber die Eltern hier konnten damit nicht so schnell anfangen. Wir haben hier dieses grüne Ding hier, was ihr vielleicht schon gesehen habt auf den Namensschildern und habt euch gefragt, was ist das für ein süßes Gesicht? Es ist ein Alpaka, wie letztes Jahr entschieden wurde von den Teilnehmern. Dieser Alpaka hat so einen gewissen Kultstatus bei uns erlangt und wir twittern gerne darüber, wir schicken Filmchen von Alpakas und freuen uns. Und wir haben ja auch so einen kleinen Schrein aufgebaut und das kann man von hinten natürlich nicht sehen. Hier haben wir auch einen Alpaka und genau. Und was wir da sehen, dann machen wir es mal so, ist eine Patenschaft, die Boris für Jugendhakt übernommen hat, für uns. Das ist Anni. Ist sie nicht schön? Ein Alpaka, eine Alpaka-Farm und willkommen in der Familie. Genau. Anni mit dem süßen Fleck auf der Nase. Und dafür danken wir Boris ganz herzlich.
Boris, unserem engagierten Mentor.
Genau, Boris, ein Mentor. Genau. So, da seht ihr nochmal das Zertifikat. Wunderschön. Das könnt ihr euch hier in Ruhe nochmal angucken und anbeten. So. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon quasi am Ende, nicht ganz, aber deswegen die Hinweise an euch. Es gibt noch ein paar andere Jugendhakt-Veranstaltungen dieses Jahr. Als nächstes kommt Frankfurt, dann kommt Berlin, kommt auch noch im November allerdings erst. Dazwischen sind noch ein paar andere Sachen, da sind wir noch in Asien und sonst wo unterwegs. Es gibt jeden Monat hier in Hamburg, am letzten Samstag, wenn ich mich nicht irre, im Monat gibt es immer den Junghackerinnen-Tag beim CCC. Das findet ihr auch auf der Seite vom CCC und es gibt Code for Hamburg, hackerspace.org, sucht euch mal raus, wo ihr überall weitermachen könnt und wir haben, glaube ich, auf unserer Seite auch diverse Hinweise dazu, und wir würden uns freuen, euch dort wiederzusehen oder dass ihr euch da wieder seht und dass ihr weitermacht und an euren Projekten arbeitet. Jetzt wollen wir aber noch einmal das ganze Team hier auf die Bühne holen, die ganzen Leute, die hier dafür gesorgt haben, dass das hier alles stattfindet. Wir haben monatelang daran gearbeitet, kein Witz. Und das ist alles nicht so einfach und auch wir mussten gucken, wie wir zusammenarbeiten. Kommt mal bitte alle nach oben.
Moment, erstmal kommt die Orga nach oben.
Erstmal kommt die Orga nach oben. Mareike, Theresa, Hanno, Torben, wo ist Birte? Birte! Birte fehlt noch. Es fehlt noch Anne, die heute leider nicht konnte.
Und Franzi, die schon im Urlaub ist.
Und Franzi auch, die eine super viel gemacht hat. So, vielen, vielen Dank euch alle. Und jetzt möchte ich nochmal alle Mentoren hier nach oben bitten. Bitte kommt mal alle nach oben, weil, wie gesagt, ohne euch, das ist kein Witz, geht das hier alles nicht. Wenn ihr nicht im Raum seid, ist irgendwann Stillstand. Einen herzlichen Applaus für die Mentorinnen und Mentoren.
Ganz besonders dabei hervorzuheben ist Olli, der unser Mentor-Mentor ist und als Jugendhack-Veteran dafür gesorgt hat, dass alle Mentoren auch gut aufgehoben sind.
So.
Das war's. Naja,
das war's. Wir sagen Tschüss, bleibt noch, trinkt noch.
Ihr kriegt auch noch was. Mareike flickt's mal schnell hinter den Tresen. Wir möchten euch ganz herzlich nochmal Danke sagen. Ich weiß, wie viel Schweiß und Herzblut da reingeflossen ist. Deswegen kriegt ihr als Moderatoren und sowieso Projektleitung noch einen Blumenstrauß. Und es gibt noch eine dritte Person hier im Raum, die einen Blumenstrauß verdient hat, die nämlich das Ganze in herzzerreißende Bilder einfängt. Und das ist Sandra.
Ja, sprachlos. So, wie gesagt, genießt hier noch, trinkt noch was, quatscht über die Projekte. Wir fangen jetzt an aufzuräumen irgendwann. Ich hab noch was. Du hast
noch was. Genau, wir fangen an aufzuräumen. Das heißt, wir haben noch voll viele Poster übrig und unsere liebevoll gelasercutteten Mate-Marken, die alle in den Müll wandern. Wenn ihr welche davon haben wollt, sprecht uns an. Am Infotresen liegen auf jeden Fall welche rum, sonst da an dem Tresen. Hier, guck mal, da wo es klappert, gibt's die Mate-Marken. Wir verkaufen uns auch noch T-Shirts, falls ihr eins von den, nicht den hier, sondern den lustigen bunt gereihten haben wollt. Da drüben für einen Zehner. Habt noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr da wart.
Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.